NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
6. Mai 1859. Der Todestag des Naturforschers Alexander von Humboldt.
Ein Gesunder war er, der mit sich die Krankheit ahnungslos schleppte. Ein uneigennütziger Bote der Plünderung. Ein Kurier, der nicht wusste, dass er die Zerstörung dessen zu melden gekommen war, was er in seinen Naturgemälden, bis er 90 war, liebevoll malte.
Heißt es in der Ballade von Hans Magnus Enzensberger über Alexander von Humboldt. Eine poetische Biografie des Mannes, der sich einst tollkühn vornahm, als erster die ganze Welt zu beschreiben.
Es ist ein Treiben in mir, dass ich oft denke, ich verliere mein bisschen Verstand.
Berlin, Oranienburger Straße 67. Hier lebt Alexander von Humboldt bis zu seinem Tod. In seinem Arbeitszimmer ein einfacher Holztisch, ein kleines grünes Sofa, eine Weltkarte an der Wand.
Geboren 1769, werde ich eine Welt verlassen, die ich durch 1000 unfruchtbare Versuche verwirrt habe, um sie zu verbessern.
Was Humboldt gemacht hat, das komplett zu überblicken, ich glaube, das ist nicht möglich.
Frank Holl kennt ihn wie kaum ein anderer. Der Literaturwissenschaftler und Historiker organisiert seit mehr als 10 Jahren Humboldt-Ausstellungen in der ganzen Welt. Zum 150. Todestag erscheint in diesem Monat von ihm ein Buch über Alexander von Humboldt.
Es gibt, denke ich, keinen Forscher auf der Welt, der es schafft, zu allem und jedem Detail, was Humboldt erforscht und gemacht hat, was zu sagen. Das, glaube ich, das kann es nicht geben.
Die Geschichte beginnt am 14. September 1769 in Berlin. Alexander wird auf Schloss Tegel als Sprössling einer preußischen Adelsfamilie geboren. Er und sein 2 Jahre älterer Bruder Wilhelm werden von Hauslehrern erzogen. Die Brüder könnten unterschiedlicher nicht sein. Wilhelm gilt als der Intelligentere, soll studieren, Karriere am Hof machen. Alexander dagegen ist ein kränkelndes Kind. Er weiß nicht genau, was er einmal werden soll. Er liebt die Natur, vor allem die Steine. Nach eher halbherzigen Studien in Frankfurt an der Oder, in Göttingen und Hamburg, dann endlich das Bergbaustudium in Freiberg. Das präzise wissenschaftliche Arbeiten, das Zerlegen der Natur in ihre Einzelteile, Forschungen unter und über Tage, wann immer es geht. Schon damals hat er einen Traum.
Ich habe den tollen Einfall, die ganze materielle Welt, alles, was wir heute von den Erscheinungen der Himmelsräume und des Erdenlebens, von den Nebelsternen bis zur Geographie der Moose auf den Granitfelsen wissen, alles in einem Werke darzustellen, das zugleich in lebendiger Sprache anregt und das Gemüt ergötzt. Jede große und wichtige Idee, die irgendwo aufglimmt, muss neben den Tatsachen hier verzeichnet werden.
Ein Phantast. Reisen ist seine Bestimmung. Das Erforschen der Welt, ja des ganzen Universums. Im November 1796 stirbt seine Mutter und vermacht ihm ein Vermögen. Aus dem preußischen Oberbergrat wird ein wissenschaftlicher Weltenbummler. Endlich frei.
La Coruña, 1799.
Welch ein Glück ist mir eröffnet. Mir schwindelt der Kopf vor Freude. Ich gehe ab mit der spanischen Fregatte Pizarro. Wir landen vorher in den Kanarien und an der Küste Caracas in Südamerika. Ich werde Pflanzen und Fossilien sammeln. Mit vortrefflichen Instrumenten astronomische Betrachtungen machen können. Ich werde die Luft chemisch zerlegen. Das alles ist aber nicht Hauptzweck meiner Reise. Auf das Zusammenwirken der Kräfte, den Einfluss der unbelebten Schöpfung auf die gelebte Tier- und Pflanzenwelt. Auf diese Harmonie sollen stets meine Augen gerichtet sein.
5 Jahre verbringen Alexander von Humboldt und sein Gefährte Aimé Bonpland in den spanischen Kolonien. Von den Ufern des Orinoco bis zu den Gipfeln des Chimborazo trotzen sie Mücken und Schlangen, tropischer Schwüle und frostiger Kälte, Hunger und Durst. Als Humboldt und Bonpland im August 1804 zurückkehren nach Europa, haben sie alleine 60.000 Pflanzenproben im Gepäck. Ungezählt sind die Steine, von den Messungen ganz zu schweigen. Paris ist ihr Ziel.
In der Zeit gab es ja so viele Entdeckungen, dass es für ihn dann wichtig war, sich direkt ins Zentrum der Wissenschaften zu begeben, nach Paris, wo er dann hautnah mitforschen konnte und auch mitkommunizieren und mitpublizieren konnte, daran direkt teilhaben.
Die amerikanische Reise macht Alexander von Humboldt weltberühmt. Das Labor wird sein Lebensraum. Unvorstellbar viel gibt es zu tun. Er will seine Forschung so schnell wie möglich bekannt machen. Das kostet ihn den Rest seines Vermögens.
Das bedeutendste und teuerste und größte Werk eines privaten Forschungsreisenden. Damit ruiniert er nicht nur seine eigenen Finanzen, sondern auch die einiger Pariser Verleger. Und plötzlich dreht sich das um und er schreibt seinem Bruder, jetzt bin ich arm wie eine Kirchenmaus. Und dann hat er nur noch die Möglichkeit, in sein nicht gerade sehr geliebtes Berlin zurückzukehren.
Verdammt, in solchem Klima, ohne allen Genuss des freien Naturlebens, außer kranken Pflanzen in Treibhäusern, ausgestopften Bälgen der zoologischen Kabinette und des getrockneten Heus der Herbarien.
Er wird Kammerherr des preußischen Königs. Damit hat er ein bescheidenes Auskommen. Und er darf diplomatische Reisen machen. Immer wieder auch nach Paris, das er so liebt. Berlin wird ihm nur erträglich durch die Nähe zu seinem Bruder Wilhelm. Der stirbt im April 1835.
Als Wilhelm starb, ging für Alexander von Humboldt wirklich eine Welt unter. Also er verfiel dann über Monate in eine Depression, aus der er sich dann zwar wieder mit viel Arbeit gelöst hat, aber das war für ihn dann schon ein sehr schwerer Schlag.
Wie ist es hier so öde um mich her, seitdem der Einzige fehlt, der mich hierher zog? Sandig, öde, gemütlos, stets von einer nüchternen Gegenwart bedrängt. Aber der Mensch ist biegsam und kann viel erleiden. Ich wollte die Länder, die ich besuchte, einer allgemeineren Kenntnis zuführen. Und ich wollte Tatsachen zur Erweiterung der Wissenschaft sammeln, die noch kaum skizziert ist und ziemlich unbestimmt bald Physik der Welt, bald Theorie der Erde, bald physikalische Geographie genannt wird.
Der Kosmos
ist das Werk meines Lebens.
Aber unvollendet.
Es war auch seine Persönlichkeit so angelegt, lieber etwas zu beginnen, etwas Großes zu wollen, auch wenn er vielleicht daran scheitert.
Ich habe mir niemals Illusionen gemacht über mein wissenschaftliches Verdienst. Ich bin weit unter dem geblieben, was ich hätte sein können, weil ich meine Kräfte nicht zu konzentrieren vermochte. Meine Lebensumstände, die Verbindung mit zwei Kontinenten, mit berühmten Männern während mehr als eines halben Jahrhunderts, haben mich weit mehr geformt als meine Arbeiten, die sehr unvollständig geblieben sind.
Ein unbeschreiblicher Charakter. Präziser Naturwissenschaftler und romantischer Humanist, charmanter Redner und introvertierter Forscher, glühender Anhänger der Französischen Revolution und treuer Diener des preußischen Königs.
Humboldt war Republikaner, aber er war mit dem König gut befreundet. Das ist ein Paradoxum.
Um das sich Humboldt nicht schert. Ihm ist es herzlich egal, was die anderen von ihm denken.
Ich bin ja während der letzten Jahre selbst eine missliebige Person geworden und würde längst als Revolutionär und Autor des gottlosen Kosmos ausgewiesen sein, verhinderte dies nicht meine Stellung beim Könige. Den Pietisten und Kreuzzeitungsmännern bin ich ein Greuel. Nichts würde ihnen lieber sein, als dass ich schon unter der Erde vermodere.
Ein aufrechter Geist, dem seine Freiheit über alles geht. Als man ihm den Posten eines Generaldirektors der preußischen Museen anbietet, lehnt er entrüstet ab, obwohl er das Geld ganz gut hätte brauchen können.
Ich würde eher das Land verlassen, als mich mit diesen Dingen zu beschäftigen.
Ja, er hätte schon Geld verdienen können, wenn er eine richtig feste Anstellung an einer Akademie oder an einer Universität angenommen hätte. Das wollte er aber nicht. Er wollte sein Leben lang unabhängig bleiben. Dann blieb er lieber arm, das war ihm unwichtig, auch wenn er eine Kleidung anhatte, die jetzt nicht unbedingt so glanzvoll war. Aber er konnte forschen.
Und das vor allem in der Nacht. Wenn Ruhe einkehrt in die Oranienburger Straße, wenn die Besucher sich verabschiedet haben, die Salons geschlossen sind, der Kammerdiener schläft, denn
durch Vermehrung des Wissens, das Leben mit Ideen bereichern,
ist sein Lebensziel. Dazu schreibt er viele, viele Briefe. Ein Biograf hat ihn einmal einen der furchtbarsten Briefeschreiber genannt, den es gegeben hat.
Alexander von Humboldt war mit nahezu allen wichtigen Persönlichkeiten seiner Zeit in Kontakt, entweder persönlich oder über Briefe.
Schiller und Goethe, Uhland und Heine, Forster und Darwin, Meyerbeer und Mendelssohn-Bartholdy, Bessel und Gauss. Rund 50.000 Briefe soll Alexander von Humboldt im Laufe seines Lebens geschrieben haben. Nur wenige davon sind erhalten.
Nicht bloß, dass ich keine Papiere, deren wichtige durch meine Hände gegangen, aufgehoben. Ja, mein Hass gegen eigenes Aufsammeln ist so kindisch, dass ich stets alle Briefe lustig verbrannt habe.
Er hat sich dann sogar mal entschuldigt und hat dann geschrieben, ja, ich bin der Reisende und jetzt habe ich leider auch alle Briefe von Schiller und Goethe weggeworfen. Aber so ist es halt.
Übrigens arbeite ich nach wie vor die Nächte durch, ohne merkliche Abnahme meiner Kräfte. Anderen Leuten, wenn sie alt werden, pflegt das Stehen beschwerlich zu sein. Dies verursacht mir sonderbarerweise durchaus keine Anstrengung. Ich kann, wenn es darauf ankommt, 8 Stunden und länger auf den Füßen bleiben.
Noch im hohen Alter besucht er die Berliner Salons, fasziniert die Gäste mit seinen brillanten Vorträgen, kokettiert mit seiner Berühmtheit.
Humboldt hat ja auch gern, wie heute ein Popstar, Bilder verteilt, also auch mit Autogrammen. Das hat ihm schon Spaß gemacht, dass also er sehr oft in Kupfer gestochen wird, dass es so viele Porträts von ihm gibt, die dann auch zirkulieren. Es war für ihn so ein angenehmer Nebeneffekt, aber ich denke, richtig eitel war der nie. Also er hat es mit einem Augenzwinkern dann hingenommen.
Das gilt auch für die gesellschaftlichen Verpflichtungen als Kammerherr am Hof des preußischen Königs.
Ein Fräulein Stille hat mir aus Köln eine ganze Kiste Stickereien geschickt, die ich am Hofe für 20 Taler verlosen soll. Bin ich gequält.
Gequält ist er auch von den vielen Besuchern, die täglich in die Oranienburger Straße kommen. Von den Briefen mit Anfragen aus aller Welt, die sich auf seinem Schreibtisch türmen. Er gibt eine Anzeige in deutschen und internationalen Zeitungen auf.
Dass er jetzt 89-jährig nicht mehr in der Lage ist, seine tägliche Korrespondenz zu beantworten und man möge ihm das doch verzeihen.
Bei all der Arbeit bleibt keine Zeit für eine Familie. Geheiratet hat Alexander von Humboldt nie. Manche glauben deshalb, er sei homosexuell gewesen.
Allerdings gibt es dafür keinerlei Quellen, das ist ein Rätsel. Vermutlich, wenn man ihn selber gefragt hätte, hätte er das auch nicht zugegeben. Meine Theorie ist die, dass er einfach durch die Wissenschaft und durch diese wirklich grandiosen, auch abenteuerlichen Leistungen das sublimiert hat, also das sexuelle Leben einfach nicht ausgelebt hat.
Zu Lebzeiten berühmt, doch dann lange vergessen. Deutschland wird Mitte des 19. Jahrhunderts nationalistisch. Ein Mann wie Alexander von Humboldt ist nicht mehr zeitgemäß.
Humboldt war immer Kosmopolit, er war immer ein Mensch, der sich in vielen Ländern bewegt hat, sich mit vielen Ländern, Kulturen, Menschen identifiziert hat. Und er hat einfach nicht mehr in dieses nationale Deutschlandbild gepasst.
Auch aus der Wissenschaftswelt fällt er heraus. Dieser weltberühmte Gelehrte mit seinem phänomenalen Gedächtnis, seinem allumfassenden Wissen, seinem Forscherdrang.
Alexander von Humboldt war der Letzte, der noch die gesamten Naturwissenschaften seiner Zeit überblickt hat und auch versucht hat, die in einem Werk, nämlich dem Kosmos, zusammenzufassen. Und zu dieser Zeit war das schon kaum mehr möglich.
Mit Humboldt beginne die sogenannte Ausdifferenzierung der Wissenschaften, sagt Historiker und Humboldt-Kenner Frank Holl.
In einzelne Disziplinen, in Unterdisziplinen, in Unterunterdisziplinen. Und es war auf einmal viel interessanter für die Wissenschaftler, sich in bestimmte Bereiche zu stürzen. Und der Gesamtüberblick, der war nicht mehr interessant. Der wird erst für uns heute jetzt wieder interessant. Humboldt ist jemand, der sich über allen Disziplinen bewegt und heute fordert die Wissenschaft, eigentlich alle, dass die Wissenschaftler wieder raus müssen aus ihren engen Fachbereichen und auch sich einen Überblick über die gesamten Wissenschaften verschaffen sollten.
Alexander von Humboldt, vielleicht ein neuer, alter Wegbereiter für die Wissenschaft. Ein Markenzeichen ist er längst. Humboldt-Pinguin und Humboldt-Strom, Humboldt-Veilchen und Humboldt-Lilie, Humboldt-Hain und Humboldt-Gletscher. Ja, sogar auf dem Mond ist ein Krater nach ihm benannt. Alexander von Humboldt hat die Pflanzengeographie begründet, die Geophysik, hat die vergleichende Klimatologie vorangebracht. Nur sein Lebenswerk, der Kosmos, ist unvollendet geblieben.
Was das Fertigwerden anbetrifft, mein Freund, man wird nie fertig.
Im Zeitzeichen erinnerte Andrea Kahrt an Alexander von Humboldt, der heute vor 150 Jahren gestorben ist. Redaktion Ronald Feisel. Zeitzeichen morgen über die Schriftstellerin Therese Huber.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.